Die Wirtschaft hat ein Problem. Nicht nur in Deutschland, auch hier in Österreich ist es nicht sonderlich gut. Auch der europäische Kontinent insgesamt, der altert. Und zwar nicht nur demografisch, sondern auch wirtschaftlich. Andere Teile der Welt haben deutliche Vorsprünge. Und es liegt unter anderem daran, dass man hier noch immer die Wirtschaftswissenschaften für eine naturwissenschaftlich ähnliche Kompetenz hält.
Der Restart Thinking Podcast. Ideen und Lösungen für die Transformation der Wirtschaft und Gesellschaft für das 21. Jahrhundert.
In dieser heutigen Folge muss ich als überzeugter Naturwissenschaftler ein bisschen Luft machen. Und es ist für mich als jemand, der aus der Physik kommt, aber es gibt natürlich viele andere, durchaus auch sehr wichtige naturwissenschaftliche Disziplinen, einfach zum Haare raufen, was da zum Teil von vermeintlich wirtschaftskompetenten Leuten so jeden Tag zu hören ist. Und der geschätzte Kollege Harald Lesch, der ist laut seinen eigenen Aussagen gerade dabei, ein Buch zu verfassen, Physik für Politiker. Und ich würde ehrlich gesagt noch ein Stück drauflegen und vielleicht setze ich mich mal hin und schreibe das auch mal. Physik für Wirtschaftsexpertinnen und Experten oder Wirtschaftswissenschaftler. Denn all diese Leute, die in diesem Bereich aktiv sind, es gibt es ja in vielen Facetten, eben in Wirtschaft und auch in Politik, denen mangelt es offenbar ganz massiv an naturwissenschaftlichen Grundlagen. Und natürlich ist Naturwissenschaftler nicht alles. Am Ende muss man ja eine Entscheidung treffen, man muss es einbetten und es gibt natürlich gewisse Entscheidungen, die sehr vielschichtig sind. Da gibt es kein Schwarz und Weiß, kein 1 oder 0. Man kann ja nicht sagen, das ist die naturwissenschaftliche Erkenntnis und das kommt da automatisch dabei raus. Nur wenn man eine Entscheidung treffen will, dann sollte man schon verstehen, was da drumherum so passiert. Und da gibt es so einige Sachen, die entweder wissentlich oder unwissentlich sehr gerne und sehr oft komplett falsch dargestellt werden. Ich habe gerade in dieser Woche anhand von, glaube ich, 2 LinkedIn-Posts war es, habe ich was gemacht, auch zum Thema Verbrenner aus und so weiter. Ich habe ja schon mal letztens mal eine Folge dazu gemacht, dass dieses Verbrennerverbot eigentlich gar keins ist. Aber der Verbrenner an sich in der Form, wie wir ihn kennen, der stirbt. Und das ist auch gut so. Nur es ist Wahnsinn, wie vehement Leute mir dann versuchen, dann zu erklären, dass das alles Quatsch sei und auch sehr schnell auf die persönliche Ebene gehen und mir Inkompetenz unterstellen, weil sie keine Argumente haben. Ich habe ein bisschen, in Anführungsstrichen, Pech, aber eigentlich Glück gehabt, dass Wolfgang Bosbach, ein CDU-Politiker, der eigentlich nicht verkehrt ist, ne? Also ich finde ihn eigentlich ganz sympathisch, aber bei so bestimmten Themen biegt er irgendwie falsch ab. Kernenergie ist so ein Ding und auch er hat unter diesem Post kommentiert und hat natürlich die ganzen Leute, die das gestern gerne erhalten wollen, gegen jede Vernunft auch an sich gezogen. Und die haben dann diesen Post überschüttet mit ihren sehr substanzlosen und inkompetenten Kommentaren. Gut, ich kann damit leben, dass solche Leute mir Arroganz unterstellen. Das zeigt ja nur, dass sie sich mit dem Thema nicht auskennen. Aber die Sache ist natürlich gefährlich, weil natürlich haben einige von denen, die da kommentieren und auch nicht kommentieren, aber diese Meinung haben, eben nur eine Meinung. Und eine Meinung zu haben, ohne das Wissen dahinter, kann unter gewissen Umständen gefährlich sein. Und diesen Aspekt, den sehen wir in weiten Facetten im Bereich, in gewissen Teilen der Wirtschaft, nicht in allen, muss man auch nochmal klar sagen, die Wirtschaft gibt's ja nicht, und auch in gewissen Teilen der Politik. Auch hier Vorsicht, es gibt nicht die Politik als Ganzes, es gibt eben viele verschiedene Facetten. Beim Thema Politik kann man die Nazis natürlich immer ganz klar ausklammern, weil die haben sich komplett in allen Belangen von der Realität entkoppelt. Die leugnen ja auch die Klimakrise und so weiter und klar, wer rassistisch eingestellt ist, der lebt eh nicht in der Realität und braucht dringend Hilfe. Aber das ist ein anderes Thema. Was ist das Problem? Hier haben wir 2 Ebenen, um die es hier geht. Das eine ist eine technologische Ebene, wo also auch viele Falschannahmen und Versprechungen drin sind, die es nicht geben wird. Und auf der anderen Seite eine systematische Ebene, wie Wirtschaft funktioniert, also solche gewisse Mechanismen. Man muss dazu sagen, dass die Wirtschaftswissenschaften immer schon den Anspruch gehabt haben, als eine evidenzbasierte, der Naturwissenschaft angelehnte Wissenschaft zu sein. Also viele glauben auch bis heute, dass das so ist. Und genau genommen ist das nicht so, denn die Wirtschaftswissenschaften haben eher eine soziale und psychologische Komponente als eine naturwissenschaftliche. Und viele Dinge, die wir in Wirtschaftswissenschaften lernen, sind eigentlich Dogmen. Das sind Glaubenssätze, die auch der Realität in gewissen Teilen widersprechen. Der gesamte neoliberale Ansatz, der viele Teile beinhaltet, die Wirtschaftswissenschaften heute lehren, die sind einfach falsch. Die haben sich mehrfach komplett als falsch herausgestellt. Und das muss man auch nochmal in diesem Kontext betrachten. Aber fangen wir mal mit der einfacheren technologischen Sache an. Das ist etwas besser zu greifen. Ich habe gerade dieses Thema Verbrennertechnologie gesehen. Es gibt immer noch Leute, die glauben, dass das so bleiben wird und zwar noch sehr, sehr lange oder einige glauben, es wird nie verschwinden. Das stimmt halt so nicht, ne? Also gerade in den letzten Jahren ist da in einer Exponentialgeschwindigkeit was gestiegen. Ein Unternehmen wie BYD aus China, man sieht sie auch immer mehr und mehr hier in Europa, die werden halt immer größer. Die sind eben im letzten Jahr der größte Exporteur im Automotive-Bereich der Welt geworden, haben sogar Tesla überholt im Bereich der Elektrofahrzeuge. Aber trotzdem hat auch Tesla nach wie vor Rekordgewinne gemacht. Auch einige andere E-Fahrzeughersteller, die eben nicht in Deutschland sitzen, das haben die Deutschen leider zu lange verschlafen. Auch wenn man sagen muss, mittlerweile haben sie schon verstanden, dass der Verbrenner tot ist. Also selbst die deutschen OEMs haben das begriffen, das sagt was aus. Ja. Auch wenn sie noch möglichst lange versuchen, dieses alte Pferd, das eigentlich tot ist, zu reiten. Aber das ist natürlich eher der Profitgier geschuldet. Diese Sachen, die ändern sich gerade sehr, sehr schnell. Und da gibt es eine Menge Leute, die sagen, und Herr Bosbach hat auch so gemeint, ja, man sieht ja gar nichts davon, er hat das in so ein bisschen mit so Zynismus verpackt in diesem Beitrag. Natürlich, die Leute sehen ihre Umgebung und glauben, dass die Umgebung für weltweit repräsentativ sei. Das ist sie halt aber nicht. Und man muss auch immer sehen, dass solche Veränderungen eben wie so ein Popcorn-Effekt entstehen. Also wir sind 2016 zur E-Mobilität gekommen und da waren wir noch wirklich sehr exotisch. Wir waren nicht so die allerersten, aber wir gehörten zum Beispiel in Österreich noch zu den ersten 1000 Tesla-Kunden. Und Tesla war damals absolut marktdominierend in dem Bereich. Heute gibt es ja auch noch eine viel größere Vielfalt an Produkten, was ja auch gut ist. Aber wir waren damals sicherlich noch nicht die allerersten, aber schon die ersteren. Und seitdem ist extrem viel passiert, technologisch wie auch in der Marktentwicklung. Und die Leute glauben allerdings oft, dass das, was sie kennen und was in ihrem Umfeld sichtbar ist, in der ganzen Welt genauso funktioniert. Und das passiert halt eben nicht. Der Verbrennungsprozess ist, wie er ist. Und es gibt gerade in FDP-Kreisen, wir müssen alle Technologien offen halten, weil wir wissen ja nicht, was in 10 Jahren kommt oder in 20. Natürlich wissen wir das nicht, aber was er verwechselt, ist nicht Technologie, sondern die Physik. Die Physik ist in 20 Jahren in dem Bereich, worum es hier geht, die gleiche. Die kennen wir. Und ein Verbrennungsprozess ist ein Verbrennungsprozess. Und ein Verbrennungsprozess ist ein thermodynamischer Vorgang, bei dem ein Energiezustand in einen anderen Energiezustand übertragen wird. Und dabei geht sehr viel Energie in Wärme verloren. Und das wird in 20 Jahren nicht anders sein. Und das ist aber etwas, was gewisse Leute ums Verrecken nicht akzeptieren wollen. Genau deswegen, und ich habe auch schon Folgen dazu gemacht, wird dieser ganze E-Fuels-Kram oder auch HVO 100, das sind einfach komplette pinke Einhörner. Diese Sachen wird es nicht geben, zumindest nicht in hinreichender Menge. Es gibt ein bisschen HVO 100, das ist so ein pflanzlicher Dieselkraftstoff. Den gibt es in kleinen Mengen auch heute schon zu tanken, aber der ist halt einfach so marginal klein und der ist obendrein auch noch klimaschädlich, weil der Großteil dieses Stoffs wird eben nicht aus Pflanzenresten gewonnen, sondern aus eben Energiepflanzen, die man extra anbauen muss. Und wenn man das tut, dann ist die Energiebilanz am Ende sogar negativ. Während es wirklich Pflanzenreste wäre es ja noch okay, aber davon gibt es aber gar nicht genug. Das reicht gerade mal dafür, dass der Landwirt mit den Pflanzenresten, die er hat, seinen eigenen Trecker betreiben kann. Dazu kommt natürlich auch eine schlechte Flächeneffizienz von Energiepflanzen verglichen mit zum Beispiel Agrar-PV-Anlagen oder so, solche Anwendungen. Das ist Faktor 80 etwa. Also wir haben hier nichts, was dafür spricht und der Verbrennungsprozess wird sich nicht ändern. Es gibt eine Technologie, die es längst besser kann, aber trotzdem glauben Leute, dass sie gegen jeden Verstand und gegen jede Vernunft und auch gegen jede internationale Marktentwicklung weiter an diesen alten Fehlern festhalten wollen, weil sie entweder monetär von dem alten Mist profitieren oder einfach aus Prinzip Angst haben, irgendwas anders zu machen. Also Angst vor Veränderung ist ja ein sehr starkes Motiv, die Realität zu verweigern. Aber es gibt noch ein paar andere Beispiele, die so, wie ich sie pinke Einhörner nenne, die Kernenergie, haben wir schon oft drüber gesprochen, ist durch weltweit am absteigenden Ast, wird immer teurer, sind Milliardengräber, haben wir schon oft drüber diskutiert, oder auch die Kernfusion. Auch so ein großes Versprechen. Ich habe ja, glaube ich, schon mal gesagt, als ich anfing, in den 90er Jahren Physik zu studieren, hieß es, in 20 Jahren ist die Kernfusion anwendungsreif, ist sie bis heute nicht und ich habe mein Diplom 2001 gemacht, ist also durchaus schon über 20 Jahre her. Also das Ganze wird vielleicht in 20 Jahren oder in 30 Jahren durchaus anwendbar sein, wir wissen es nicht, aber darauf können wir halt nicht warten. Und es gibt viele andere solche Heilsversprechen, CCS hatte ich auch schon mal genannt, habe ich auch schon mal eine eigene Folge zugemacht, all diese. Da gibt es einen großen Blumenstrauß an Technologien, die einem versprechen, angeblich nichts ändern zu müssen. Passiert nicht, wird nicht kommen, denn die Physik ist die Physik und die kann man eben einfach nicht ändern. Und gewisse Dinge kann ich auch nicht ändern, was die Kosten angeht. Es ist am Ende auch viel, viel teurer. Und was man natürlich gerade mit erneuerbaren Energien und Elektromobilität und so weiter machen kann, es ist ein großer Vorteil, weil man sich nicht mehr von irgendwelchen Despoten abhängig macht. Denn man kann die notwendigen Energiemenge selber vor Ort lokal produzieren. Wir machen das im Kleinen schon seit vielen Jahren. Wir haben ja eben immer noch leider ein Auto. Wir wollen gerne mal davon weg, weil ein Auto ist halt immer noch ein sinnloses Stehzeug, steht ja eben meist nur rum. Aber noch haben wir es, weil wir hier nicht immer die Busverbindung haben, die ich bräuchte und auch noch kein Carsharing. Ich hoffe, das kommt die nächsten Jahre mal. Dann ist das Auto sicherlich bei uns irgendwann auch mal Geschichte. Dann kann ich in die Garage ein Schlagzeug reinstellen und Schlagzeug spielen, ist eh cooler. Aber die ganze Geschichte ist halt so, dass eben dieser Strom, der in unser Elektroauto fließt, komplett hier von unserer eigenen Solaranlage kommt und wir niemanden fragen müssen, woher die Plörre kommt. Wir haben die Energiemenge selbst im Griff hier und wir können sie selbst erzeugen. Und wir können uns auch selbst aussuchen, wann die Karre lädt. Kann übrigens natürlich nicht jeder, ist mir auch klar, aber dadurch kann es auch durch Energiegemeinschaften, lokale Energieverbünde, Gemeinwohlenergiestrukturen, gibt es solche Möglichkeiten auch. Also grundsätzlich mit der Energiewende, wenn man sie wirklich konsequent umsetzt, ist man auch noch viel unabhängiger von irgendwelchen Diktatoren wie Putin, der Verbrecher, oder irgendwelchen anderen dubiosen Staaten aus dem arabischen Raum, die Menschenrechte unterdrücken, mit fossilen ihre fossilen Energieträger weltweit verkaufen und damit Kriege finanzieren. Es geht halt auch schlauer. Aber irgendwie ist dieser Bedarf bei einigen Leuten da, weiter von irgendwelchen Verbrechern abhängig zu sein. Die Gründe hatte ich genannt, sehr wahrscheinlich einfach Realitätsüberforderung. Schauen wir mal auf die Mechanismen von Wirtschaft. Die Wirtschaft eben, ich hatte es vorhin schon angedeutet, ist eben eher ein Glaubensgrundsatz. Und da gibt es natürlich den ganz typischen Ansatz Wachstum, Wachstum, Wachstum. Haben wir schon oft drüber gesprochen. Und Ulrike Herrmann hat ja in ihrem Buch Das Ende des Kapitalismus das ganz schön dargestellt, warum der Kapitalismus zumindest in der Form nicht funktionieren kann. Weil sie sagt, der Kapitalismus, wie wir ihn bisher kennen, ist auf Wachstum aufgebaut und das, auch das ist physikalischer Konsens, geht eben nicht in Ewigkeit, weil wir den Ressourcenbedarf und Emissionen nicht vom Wachstum in Sachen Quantität absolut entkoppeln können. Bisher gibt es keinen Hinweis, dass das geht. Im Gegenteil, es gibt nur Hinweise, dass es nicht geht. Wenn Leute sagen, man kann das entkoppeln, dann meinen die eine relative Entkopplung. Das heißt, ich kann zwar mehr Güter herstellen mit weniger Ressourceneinsatz, wir werden effizienter, aber dafür stellen wir auch mehr Güter her. Rebound-Effekt. Aber im Endeffekt geht die Kurve immer weiter steil nach oben. Marcel Fratscher hat in einem Gastbeitrag in der Zeit, ich habe den Beitrag auch verlinkt, nochmal eine andere Perspektive reingegeben, der sagt, der Kapitalismus ist nicht das Problem. Und auch da ist er sich, wenn man das querliest, natürlich durchaus mit Frau Herrmann einig. Denn Frau Herrmann sagt ja nicht, der Kapitalismus ist per se schlecht, sondern er ist schlecht in der Ausführung. Und Marcel Fratscher, der hat das nochmal ein bisschen ausgeführt, der also sagt, wenn wir den Kapitalismus so gestalten, dass der nicht auf Wachstum verdammt ist, weil er sagt auch dort, Wachstum ist nicht automatisch Wohlstand, was ja viele komischerweise glauben, weil Verschwendung hat ja nichts mit Wohlstand zu tun und unser Wachstum ist primär verschwendungsgetrieben, dann kann auch der Kapitalismus funktionieren. Aber so diesen Kapitalismus, der nicht wachstumsorientiert ist, den haben wir bisher nicht. Würde also auch einen Umbau der Wirtschaft bedeuten. Dazu gibt es noch weitere Dogmen und völlige Fehlansätze, die immer wieder durch die Welt tackern, wie zum Beispiel auch der Staat sei der schlechtere Unternehmer, man muss alles in die Privathände setzen und wir sollten eigentlich mittlerweile gelernt haben, dass das Quatsch ist. Der Eisenbahnbetrieb zum Beispiel ist ein super Beispiel. Die erfolgreichsten Eisenbahngesellschaften der Welt, die auch unter anderem in Europa sitzen, die sitzen in zum Beispiel Spanien, Renfe, der dortige Eisenbahnbetreiber, oder auch die SBB in der Schweiz. Auch in Österreich die ÖBB funktioniert ganz gut, das sind alle Staatsbetriebe. Im Gegenzug dazu zu Unternehmen wie zum Beispiel zu Bahnstrukturen wie zum Beispiel in Großbritannien. Das sind eben privatisierte Systeme, die funktionieren halt nicht mehr. Selbst wenn die pünktlich sind, passen die halt nicht mehr zusammen. Oder auch Strukturen wie in Deutschland. Die Deutsche Bahn sollte ja mal an die Börse gebracht werden. Das war in den 90er Jahren, ist zum Glück nie gemacht worden. Aber das hat auch einen Grund dafür, dass man eben stark zurückgespart hat, um die Braut schön zu machen für den Börsengang. Und am Ende haben wir die heutigen Probleme mit massiven Investitionsrückstaus, die jetzt heute immer mehr und mehr wehtun. Ein anderes schönes Beispiel ist das Mobilfunknetz in Deutschland, das ja grottig ist. Auch das ist die Folge, nicht nur, aber unter anderem auch die Folge davon, dass man für teuer Geld an Privatunternehmen UMTS-Lizenzen versteigert hat, schon vor mehreren Jahrzehnten, und die natürlich dann diese Kosten wieder reinholen wollen. Und diese machen sie natürlich dort, indem sie dort ausbauen, wo die größte Nachfrage ist. Die Folge, in ländlicheren Regionen oder sogar Stadtrandregionen, das reicht schon, am Stadtrand von München ist es zum Teil auch schon duster, da ist dann eben kein Netz. Das heißt also, der Staat ist nicht pauschal der schlechtere Unternehmer, natürlich auch nicht pauschal der bessere. Gewisse Dinge sind in Privathände durchaus sehr gut aufgehoben, aber gerade so die Grundversorgung von Bevölkerung wie Wasserversorgung, Elektrizitätsnetze, Mobilität und so weiter, die sind besser in staatlicher Hand. Weil sonst funktioniert es halt nicht, weil natürlich Privatinvestoren schnelle Rendite wollen. Die wenigsten Unternehmerinnen und Unternehmer sind wirklich langfristig und verantwortungsvoll. Ein anderes Thema, Reizwort, sind Subventionen. Ich hatte mal eine Diskussion mit Frau Ostermann, das ist die Vorsitzende vom Bundesverband der sogenannten jungen Unternehmer. Die ist auch sehr so eine Neoliberale, die den üblichen Blödsinn raushaut, die auch Subventionen nur beklagt, wenn sie nicht davon profitiert. Wenn sie davon profitiert, findet sie die eigentlich ganz dufte und dann heißt das natürlich Anreiz. Das ist auch genau die gleiche Sorte Mensch, die immer auch gern von Planwirtschaft wettern, wenn der Staat etwas reguliert. Aber der Staat muss Dinge regulieren, sonst haben wir keine intakte Wirtschaft. Denn sonst haben wir Anarchie, also Wirtschaftsanarchie, und diese Anarchie, die ist am Ende nie gut. Also es braucht Rahmenbedingungen und Grenzen und das hat rein gar nichts mit Planwirtschaft zu tun. Also Leute wie Frau Ostermann und viele andere Neoliberale, die reden immer gerne von Planwirtschaft, wissen aber offenbar gar nicht, was das ist. Denn nur weil der Staat etwas regelt und Rahmenbedingungen setzt, die ja offiziell auch immer wieder gerne gefordert werden, Stichwort Rechtssicherheit, das hat nichts mit Planwirtschaft zu tun, das ist grundelementarer Bestandteil einer jeden sozialen Marktwirtschaft. Denn wenn wir der Wirtschaft keine Grenzen setzen und alles üblich und alles erlaubt ist, dann haben wir am Ende natürlich das große Problem, dass gewisse Dinge über die Stränge schlagen. Und wir haben auch solche Effekte erlebt, die Subprime-Krise in den USA, die zur sogenannten Finanzkrise geführt hat, oder auch andere Eskapaden, die immer wieder in der Wirtschaft kommen. Und genau dann rufen die gleichen Leute, die immer sagen, der Staat soll sich nicht einmischen, sehr gerne nach dem Staat, dann soll bitte Steuergeld die Fehler der Manager am Ende kompensieren. Das nennt sich natürlich Scheinheiligkeit, finden wir auch sehr oft. Und ein anderer Punkt, der immer wieder kommt, auch von solchen Wirtschaftsliberalen, und auch diese Diskussion führe ich sehr häufig, dass Leute mir sagen, habe ich gerade letztens einen gehabt, der mir gesagt hat, Investitionen finden da statt, wo ROI am besten ist. Wenn ein Unternehmen ROI getrieben ist, also Return on Invest, also Profit getrieben, Masse Kohle in möglichst kurzer Zeit, kommt zum Beispiel Boeing raus. Vielleicht haben Sie es mitbekommen, was da so passiert ist die letzten Monate. Das Unternehmen ist in einer ganz massiven Krise, war ursprünglich mal ein hochrenommierter Flugzeugbauer mit einer ganz dicken Krise an der Backe. Das hat schon mit dem Dreamliner, dem 787, angefangen und heute straucheln sie mit der 737, der Max-Version. Schon seit vielen Jahren ist das ein Problem. Man hat also ganz massiv Investitionen in Entwicklung, in Forschung gekappt und hat stattdessen schnell auf Börsenkurs gesetzt. Auch die Belegschaft, auch die Flugbesatzung wurden auf Shareholder-Value gedrillt. Und am Ende kommt natürlich ein marodes Unternehmen raus. Also Unternehmen, die stark auf ROI setzen und auf Masse Kohle und auf Profitmaximierung in möglichst kurzer Zeit, tun alles, um sich selbst abzuschaffen. Ein schöner Aspekt, den wir gerade sehen konnten in diesen Tagen, war auch, das hat mich sehr gefreut, am Freitag kam die Meldung rein, dass das Lieferkettengesetz in der EU dann doch durch ist, trotz der Blockade von der FDP, die ja alles blockiert, was sinnvoll ist. Und das wurde natürlich in einschlägigen Kreisen natürlich gleich wieder verteufelt und abgelehnt. Frau Ostermann übrigens war auch dabei, die wieder den üblichen Unsinn rausgeblasen hat. Das sind Dinge, die natürlich fatal sind, wenn Leute sagen, dieses Lieferkettengesetz sei so böse, weil das sagt ja viel darüber aus, wie die Leute denken. Denn wenn man es schlecht findet, dass es eine gesetzliche Grundlage dafür gibt, dass Menschen und Umwelt nicht mehr so einfach ausgebeutet werden können, dann sagt das was darüber aus, was diese Leute sonst sehr gerne tun. Es ist ihnen einfach wurscht. Und die Unternehmen, die ihre Hausaufgaben gemacht haben, die haben interessanterweise auch mit diesem Gesetz kein Problem. Ich hatte da auch schon mal eine Folge dazu gemacht. Übrigens auch große Unternehmen wie SAP oder Aldi Süd haben dieses Lieferkettengesetz gefordert. Also nicht nur so überzeugte Unternehmerinnen wie zum Beispiel die Unternehmen wie VD, der Outdoor-Ausstatter, die Geschäftsführerin Antje von Dewitz, die ist auch noch Vorsitzende des Bundesverbandes Nachhaltig Wirtschaften, wo wir auch seit einigen Wochen Mitglied sind. Danke nochmal für die Aufnahme. Die stehen natürlich dazu, aber auch nicht nur eben solche kleineren Unternehmen, wo man eh weiß, das sind echte Unternehmerinnen oder Unternehmer, stehen zu diesem Lieferkettengesetz, sondern eben auch eben größere Unternehmen, wo man es nicht unbedingt erwartet hätte. Aber auch hier geht es um Rechtssicherheit, Wettbewerbsgleichheit auf der europäischen Ebene und eben die Rahmenbedingungen, dass die für alle klar sind. Und dadurch, auch diese These, es würde ein Bürokratiemonster entstehen, ist mehrfach widerlegt, die ist einfach falsch. Es werden sogar Sachen dabei vereinfacht. Dazu, ich packe das auch in die Shownotes, habe ich bereits eine Folge gemacht. Wenn wir also all diese naturwissenschaftlichen Grundlagen in die Wirtschaft brächten, da hätten wir all diese Sachen, die ich jetzt einmal technologisch als auch eben von den Wirtschaftsmechanismen haben, als Problem, zumindest in einer reduzierten Form. Die Wirtschaftswissenschaft hat in gewissen Teilen zumindest, würde ich auch nicht über alle sagen, aber die haben in gewissen Teilen noch immer nicht gelernt, dass gewisse Dinge so sind, wie sie sind. Und man kann etwas, was eindeutig ist, nicht verändern. Das Problem ist, dass die Natur keine Verhandlungsinstanz ist. Die Natur kann man auch nicht mit Dogmen belegen. Das gilt sowohl technologisch als auch von Wirtschaftsmechanismen her. Ich kann nicht auf etwas auf ewiges Wachstum drillen, wenn die Ressourcen auf diesem Planeten endlich sind. Und bevor sie wirklich ausgeschöpft sind, komme ich schon irgendwann nicht mehr ran, weil diese Ressourcen zu fördern immer teurer und teurer wird und damit ist das Ganze irgendwann auch wirtschaftlich nicht mehr sinnvoll. Das ist ein rein wirtschaftliches Phänomen, eine wirtschaftliche Fragestellung, die allerdings eine naturwissenschaftliche Basis als Grundlage hat. Wenn also diese ganzen selbsternannten Wirtschaftsexpertinnen und Experten, so gerade aus dem konservativen und neoliberalen Lager, die ja für sich immer gerne beanspruchen, Wirtschaftsexperten zu sein, wenn sie das kapieren würden, dann würden sie vielen Unsinn, den sie verbreiten, eben nicht mehr verbreiten. Was passiert also, wenn sie es allerdings tun? Dann sind wir als Europa gezwickt, denn wir sind ein alter Kontinent. Das habe ich eingangs schon gesagt und ich habe es auch in der Beschreibung dieser Folge auch nochmal reingeschrieben, und zwar alt im Sinne der wirtschaftlichen Strukturen. Europa hat seine große Blütezeit im letzten Jahrhundert gehabt. Momentan, auch schon seit mehreren Jahren oder eigentlich seit über 2 Jahrzehnten etwa, dreht sich das Ganze massiv. China ist kein Entwicklungsland mehr, schon lange nicht. Überhaupt der Fernost nicht, Indien auch nicht. Auch diese ganz klassische Einteilung in erste, zweite, dritte Weltländer, die funktioniert ja schon lange nicht mehr. Auch Afrika fängt an zu prosperieren, natürlich noch nicht auf dem Niveau wie jetzt Industriestaaten, aber sie werden auch größer und wer sich in Afrika zunehmend etabliert, ist China. Also das sollte uns vielleicht mal die ein oder andere Sorge machen, tut es aber irgendwie einigen nicht. Es ist völlig sinnlos und am Ende wird es uns schaden, wenn wir diese evidenten Tatsachen ignorieren. Es wäre einfach mal gut, im 21. Jahrhundert anzukommen. Und diese Botschaft richte ich ganz explizit an all die, wie ich sie nenne, Gesternkleber, die vorzugsweise im Bereich des neoliberalen und konservativen Lagers zu finden sind. Ich sage ganz klar, nicht alle dort sind so. Es gibt auch dort sehr fortschrittliche Menschen, die konservativ sind und weiter denken, denn Konservativismus schließt sich ja nicht aus mit Progressivität. Man kann progressiv sein und trotzdem konservativ. Das ist völlig in Ordnung. Aber diese ständige Ignoranz von Tatsachen, die wird irgendwann schmerzhaft. Die Frage ist, ob wir es in Europa irgendwann auch noch rechtzeitig verstanden haben.
Sollte Ihnen unser Podcast gefallen haben und Sie auch künftig keine Folge verpassen wollen, dann abonnieren Sie uns einfach auf den gängigen Kanälen wie zum Beispiel iTunes, Spotify oder anderen Podcast-Hostern oder auch auf unserem YouTube-Kanal finden Sie immer mit dem einen Tag Verzögerung die aktuelle Folge unseres Restart Thinking Podcast und selbstverständlich freuen wir uns in Zeiten der Aufmerksamkeitsökonomie über das eine oder andere Like.